habe die Ehre miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Sim-Welt-Podcast. Ja, wie angekündigt, Chris ist nicht mehr dabei, aber ich habe mir Verstärkung geholt heute für die heutige Folge und wir haben einige Themen zu bereden. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen, Matthias, mein Freund. Schön, dass du da bist und schön, dass du dir Zeit nimmst.
Hallo, danke schön. Cool, dass ich dabei sein darf.
Ja, Matthias, warst ja schon mal dabei, glaube ich, ne? Soweit ich jetzt
ja.
Ja, perfekt. Guter Kollege. Und ja, wir haben heute ein paar Themen, die wir heute besprechen wollen. Zum einen natürlich, die Folge kommt tatsächlich nicht am Sonntag raus, sondern am Freitag, weil wir über die Simracing Expo reden wollen. Da wir leider nicht da sein können, weil wir jetzt zeitlich verhindert sind, wollen wir aber trotzdem einfach darüber reden, was erwartet euch da, wenn ihr da hinfahrt, was solltet ihr unbedingt machen und vielleicht auch ein bisschen eingehen drauf, was wir uns noch wünschen von unseren Erfahrungen, wir waren ja schon zweimal da, und darüber ein bisschen reden, dann noch vielleicht ein bisschen über iRacing reden, warum da jetzt, da gibt es ja gerade eine Verschiebung von E-Sportlern und so weiter, die da iRacing rübergehen. Und dann wollen wir vielleicht noch ein bisschen über einen realen Motorsport reden. Mal gucken, wie uns die Zeit das passt. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin, Matthias. Und dann können wir starten.
Ich denke auch.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich hab ja zwangsweise jetzt im Moment eine Simracing-Pause, weil mein PC upgrade und da ein paar Teile jetzt in die Reparatur gehen. Aber das hält uns nicht davon ab, über die Simracing-Expo zu sprechen, die ja jetzt, wenn die Folge rauskommt, die wird um 12 Uhr online gehen, ist ja die Simracing Expo schon eine Stunde am Start. Die ist in Dortmund, denke ich mal, gell?
In Dortmund.
Ja, genau, wieder in Dortmund, wie letztes Jahr auch. Ich denke immer, das ist im Nürburgring oder so, aber es ist ja in Dortmund. Nürburgring war es vorletztes Jahr, glaube ich, ne?
Da war es in Nürnberg. Es war am Nürburgring, bevor wir dort waren. Also ich glaube, auch zur Corona-Zeit müsste es am Nürburgring gewesen sein. Aber vor 2 Jahren war es in Nürnberg und letztes Jahr in Dortmund. Und dieses Jahr ist es wieder in Dortmund.
Stimmt. Und
es fängt schon um 10 Uhr an. Also wenn die Folge rauskommt, ist die Expo schon 2 Stunden offen.
Wirklich? Day One steht hier bei mir 11 Uhr Opening.
Ach so, also das ist wahrscheinlich auf der Stage, oder? Weil die Öffnungszeit steht hier Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr.
Dann wird es so sein, dann ist sie schon 2 Stunden offen. Auf jeden Fall ist sie da schon unterwegs. Und ja, was können wir sagen? Also, wir waren schon zweimal da. Und Matthias, was sind so für dich die grundsätzlichen Erwartungen gewesen damals oder was können die Leute da wirklich erwarten, was sie da vorfinden? Was sind so die Hauptdinge, wo du sagst, das sind so Dinge, die muss man gesehen haben vielleicht oder auch gehört haben?
Also ich würde sagen, dass es sich vor allem für jemanden rentiert, der Hardware ausprobieren möchte oder zumindest, sagen wir mal, Hardware in die Hand nehmen möchte. Weil, können wir vielleicht später noch drauf zu sprechen kommen, das mit dem Ausprobieren ist mit gewissen Wartezeiten verknüpft. Aber es ist trotzdem eine, finde ich, einzigartige Gelegenheit von ganz vielen Herstellern, einfach die Produkte zu sehen, mal die Materialien zu fühlen und wenn man ein bisschen Zeit mitbringt, eben auch halt das tatsächlich in der Sim auszuprobieren. Und es ist was ganz anderes, als sich im Internet die Website anzugucken und irgendwelche schönen Produktfotos durchzuklicken, weil das Feeling ist am Ende das, was zählt. Gerade wenn es um Pedale oder Lenkräder geht, wie die in der Hand liegen oder wie der Druckpunkt von dem Pedal ist. Da gibt es ja auch sehr starke Unterschiede und es ist halt einfach auch bis zum gewissen Punkt Geschmackssache. Und das lässt sich mit keinem YouTube-Video oder irgendeiner hübschen Beschreibung auf einer Website meiner Meinung nach ordentlich rüberbringen. Das muss man einfach ausprobieren. Und ich denke, es gibt keine bessere Gelegenheit, um das zu tun, als die Simracing Expo, weil da halt einfach wirklich alles, was Rang und Namen hat, versucht, seine Produkte zu präsentieren. Und da hast du halt einfach alles auf einem Fleck.
Ja, sehe ich genauso. Vor allem, sag ich mal so, was für mich vor allem ein Aushängeschild ist immer ist auch der Simrace-Shop, ne? Weil der halt alles hat. Also da konnte wirklich mal die Lenkräder wirklich anfassen, die halt auch mal für manche auch nicht unerreichbar, aber schwer zu erreichen sind. Ich meine, da kosten auch mal 1.000 Euro oder 1.500 Euro so ein Lenkrad. Und das einfach mal anzufassen und zu vergleichen, wie fühlt sich ein Usher Racing an, wie fühlt sich ein Gomez an, wie fühlt sich ein Tube Controls an. Und das zu vergleichen, natürlich kann man das auch an den Ständen direkt machen, aber da, finde ich, kann man es halt noch, weil direkt nebeneinander aufgestellt sind, gleich direkt vergleichen, oh, das passt in meine Haut überhaupt nicht oder das passt voll in meine Hand rein. Also da bin ich bei dir und wir haben ja auch letztes Jahr die Active Pedals probieren dürfen zum Beispiel, was halt eine ultimative Erfahrung war. Aber man muss einfach auch damit rechnen, dass es dauern wird, weil die Schlangen sind natürlich lang.
Also ich meine, das ist natürlich nichts im Vergleich zur Gamescom oder so, wo du dann, weiß ich nicht, 2, 5, 10 Stunden, je nachdem, welches Spiel du spielen möchtest, anstehen musst, wo du quasi keine Chance hast, wenn du nicht um 8 Uhr auf der Matte stehst. So schlimm ist es nicht. Ich würde sagen, an den allerbeliebtesten Rigs wartet man dann halt vielleicht mal schon eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Aber es gibt auch viele Stände, die jetzt vielleicht nicht ganz so beliebt sind, wo man viel schneller drankommt, wo es vielleicht auch direkt frei ist, wo man einfach Platz nehmen kann. Ganz extrem war es letztes Jahr, fand ich, bei Azatec. Die hatten das aber eigentlich ganz gut gemacht. Da musste man sich online für einen Zeitslot registrieren. Nur zu dem Zeitpunkt, wo wir am Azatec-Stand angekommen waren, waren die eben schon komplett ausgebucht, sodass wir die Azatec-Produkte dann nicht mehr ausprobieren konnten. Das ist vielleicht schon mal was, was man mitnehmen kann. Informiert euch gleich, wenn ihr was ausprobieren wollt, ob da irgendwelche derartigen Voranmeldungen gibt, weil sonst ärgert man sich am Ende nur. Aber grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, weil dann muss man eben nicht eine Stunde in dieser Schlange anstehen, sondern weiß halt, okay, ich bin heute um 13.45 Uhr dran, die Azatec Invicta auszuprobieren und kann so lange einfach bis 10 Minuten vorher noch den Rest der Expo angucken. Und habe dann die Zeit viel besser ausgeschöpft. Also an sich finde ich das eine gute Sache. Man muss es nur vorher wissen.
Ja, absolut. Absolut. Das war ein bisschen traurig, weil ich hätte die sehr gern ausprobiert. Aber es gab trotzdem viel, viel zu entdecken. Ich finde auch, was wichtig ist in meinen Augen, die Hersteller präsentieren da auch viel Neues oder auch unbekannte Hersteller, die da ein bisschen was präsentieren, ne?
Total.
Die man da einfach mal kennenlernt und sagt, oh, okay, kannte ich jetzt gar nicht. Und die da ganz, ganz vorne dann auf einmal mit dabei sind. Oder auch, muss ich ja auch sagen, so lustige Dinger wie diesen Couchtisch, den man dann umbaut zu einem Rig, das man ausprobieren zu können. Das ist total spannend in meinen Augen. Und hat mich ja damit damals begeistert, weil das wirklich, wirklich funktioniert hat, wirklich gut funktioniert hat. Da war nur der Preis das Problem, aber naja. Ich glaube, da war 600 Euro.
Boah, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber es werden da auf jeden Fall viele innovative Sachen präsentiert, die man so einfach nicht kennt oder auch einfach Marken präsentiert, die man vorher nicht gekannt hat. Für mich ist dann ein tolles Beispiel Bavarian Simtech, eine bayerische Lenkradmarke, die letztes Jahr und auch schon, vorletztes Jahr war es auch schon, Entschuldigung, haben die ein Formel-1-Lenkrad präsentiert, was tatsächlich Teile aus den echten Formel-1-Lenkrädern verwendet. Also die Rotary Switches zum Beispiel sind halt 1:1 die Teile, die in der Formel 1 verwendet werden. Und einfach auch von Verarbeitung und Feeling hat mir das total zugesagt, das Lenkrad. Und die haben jetzt vor kurzem erst auch ein neues Lenkrad rausgebracht, was mehr im GT-Stil ist. Also wenn ich dort wäre, wäre das auf jeden Fall was ich mir genauer anschauen würde.
Das müsste das Alpha.
Weil du gesagt hattest, ja, ganz genau, das Alpha. Und weil du gesagt hast, dass immer viel Neues präsentiert wird, hier auf der Website der Sim Expo gibt es eine Liste von Ausstellern, die eine Premiere haben, also irgendwas zum ersten Mal präsentieren. Und das sind 24 Hersteller, die auf der Sim Expo ein Produkt präsentieren, das es vorher noch nicht gab. Unter anderem zum Beispiel die neuen Active Pedals von Simucube, weil du vorhin die alten, oder inzwischen alten, so alt sind die ja noch gar nicht, angesprochen hast, die wir ausprobieren konnten. Fanatec steht da auch mit drauf, wo ich sehr gespannt bin, was die jetzt nach der Corsair-Übernahme wohl Neues präsentieren wollen, ob es da irgendwelche maßgeblichen Änderungen in der Produktpalette gibt. Aber eben auch zum Beispiel Kunos mit Assetto Corsa Evo, Logitech mit neuen Lenkrädern, die haben eine Partnerschaft mit Momo, sind sie eingegangen und haben da jetzt, finde ich, echt gut aussehende Lenkräder, die sie präsentieren. Und also Assetek steht auch mit drauf. Hyundai ist mit vor Ort. Die haben wohl eine Zusammenarbeit mit Kunos und sind da in Assetto Corsa irgendwie mit am Start. Und dann noch Thrustmaster, VRS und noch einige andere. Also allein deswegen ist es schon spannend, finde ich, weil ich bin auch jemand, der sich halt einfach grundsätzlich, auch wenn es jetzt nichts ist, was man sich konkret kaufen will, immer für Technikentwicklungen interessiert. Und ich finde es einfach spannend, was da an Neuerungen präsentiert wird, die man so vorher vielleicht gar nicht kannte. Speziell jetzt zum Beispiel mit den Active Pedals von Simicube.
Ja, oder auch mal wie heißt das, diese Moving Rigs.
Ja,
die Motion Rigs. Ja. Motion Rigs, so heißen sie, vielen Dank. Die kann man auch mal ausprobieren. Ich habe das letztes Jahr gemacht. Und das ist halt eine Erfahrung, die kann man schon machen, genauso wie VR kann man da mal ausprobieren. Es ist so eher so schwierig, außer man wohnt in der Nähe vom Simrash-Shop, da kann man es dann eher mal ausprobieren tatsächlich, weil der ja das Zeug hat. Aber sonst ist es sehr schwierig, da ranzukommen. Und da kann man so viele Sachen probieren. Oder auch, ich finde auch, dass man im Vergleich zu letzten Jahr, dass die Auswahl um einiges gestiegen ist, oder? Also ich sehe hier gerade die ganzen Aussteller, die hier unterwegs sind. Das sind schon ein paar und gefühlt mehr als letztes Jahr. Also ich weiß es nicht, aber es kommt mir irgendwie so vor.
Es sind auf jeden Fall mehr als letztes Jahr. Wenn du dir den Hallenplan mal anschaust, das dürfte dieselbe Halle sein wie letztes Jahr, weil es ja wieder in der Messe Dortmund ist. Und das passt auch mit dem Lageplan, wo die Kantine ist und so weiter. Und erinnerst du dich, dass da eigentlich die Hälfte der Halle nicht befüllt war, als wir letztes Jahr dort waren? Und
da jetzt war der ist wirklich Teil, ne? Der obere Teil war weg.
Genau. Also ich denke, mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar fast die Hälfte, war einfach nicht belegt, weil nicht genügend Hersteller da waren. Da waren auch einfach große Namen, hatten letztes Jahr einfach ausgesetzt. Also Gomez zum Beispiel war nicht da. Da war ich sehr enttäuscht, weil ich da mir die Lenkräder noch mal genauer anschauen wollte. Ich meine sogar, dass Simicube gar nicht da war.
Nee, Simagic war nicht da, auf jeden Fall. Thrustmaster glaube ich auch nicht. Track Racer ist da, die waren auch nicht da. Dann Track, die Rig-Hersteller waren nicht da. Auf jeden Fall. Venom weiß ich glaube ich auch nicht. Racing Unleashed könnte da gewesen sein. Moza ist da jetzt. Weiß ich nicht, fällt immer da. Ja, also grundsätzlich ganz, ganz viele, die da einfach mit dabei sind. Grip Motorsport Magazin ist auch da, weiß ich nicht.
Die haben wohl auch irgendwelche Events geplant, ja, das habe ich mir auch kurz durchgelesen. Also da bin ich sehr gespannt, oder also ich meine, ich bin ja nicht da, aber vielleicht gibt es irgendwelches Coverage im Nachhinein, was die da geplant haben. Also man kann wohl anscheinend die Moderatoren treffen und sie wollen wohl auch so ein bisschen sich ins Sim-Racing eingliedern. Also die sind da nicht nur da, um Werbung zu machen, sondern haben wohl auch irgendwas im virtuellen Motorsport geplant, steht hier. Aber genaueres war da jetzt der Seite nicht zu entnehmen. Trotzdem eine interessante Sache, oder? Also auch, dass jetzt Hyundai und was ich auch gesehen habe, Peugeot Sport ist da. Also ob das jetzt E-Sports ist, weiß ich nicht. Aber so oder so, einfach auch viele Hersteller oder Marken, die oder Magazine ja dann sogar, die jetzt gar nicht so viel mit Simracing eigentlich am Hut haben, was schon einfach auch für das stetige Wachstum spricht. Und ein Grund für die Größe, also dafür, dass es jetzt deutlich umfangreicher ist als letztes Mal, ist bestimmt das 10-jährige Jubiläum dieses Jahr. Was man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen kann.
Ja, aber trotzdem, es ist gigantisch. Und man merkt einfach, wie das Ganze wächst. Und es ist so cool zu sehen. Auch sieht man das, finde ich, eine Neuankündigung von Moser. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das wird man mit Sicherheit auch auf der Simracing Expo sehen. Mit Lamborghini. Haben die jetzt ein Lenkrad gemacht. Offensichtlich.
Oh, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen.
Das haben sie angekündigt.
Aber klingt sehr spannend.
Und da haben sie ein zugedecktes Lenkrad präsentiert und dahinter dann Lamborghini-Schriftzug. Also ich denke mal, das ist vielleicht das GT3-Lenker, das von Lamborghini oder so.
Das wäre verrückt.
Das wäre brutal.
Aber ich meine, wär ja nicht das erste Mal, dass das passiert. Und also mit dem Fanatec-Lenkrad für den GT3 BMW ist das ja quasi zum ersten Mal im größeren Stil passiert.
Ja.
Und das scheint halt wohl tatsächlich eine Win-Win-Situation zu sein, weil es für den echten Motorsport, für die Hersteller relativ teuer ist, die Lenkräder herzustellen, weil die das halt in absoluter Kleinserie herstellen. Und umgekehrt bekommt halt dann der Sim-Racing-Hersteller Feedback und Input vom realen Motorsport. Und wenn dann der echte Motorsport günstigere Lenkräder bekommt und das Sim-Racing bekommt bessere Lenkräder, hat doch am Ende des Tages jeder was draus schöpfen können, oder? Ja. Ich finde das eine richtig coole Sache.
Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das, ich meine, GT3 ist ja schon länger draußen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo Renneinsatz findet, so wie es jetzt bei Fanatec und BMW war. Da gibt es natürlich keine Infos, aber es war irgendwie eine Kooperation mit Lamborghini auf jeden Fall. Und das ist ja das. Das ist geil einfach. Wie du schon sagtest, natürlich dieser Hintergedanke dazu, okay, die Hersteller können günstige Rennlenkräder bauen, weil sie es einfach in viel höherer Stückzahl einfach produzieren können, als es ja davor war. Davor ist ja klar, kriegst du das GT3-Autos, wie viele GT3-Autos gibt es von dem BMW? Ja, das ist 100 Stück oder so, keine Ahnung, wenn überhaupt. So, und dann kann man das natürlich, so ein GT3, natürlich ist es teuer, ich meine, das GT3-Lenkrad von BMW kostet 1500 Euro. Aber es hat ein originales, echtes GT3-Lenkrad. Und das ist Feeling zu haben allein schon geil.
Ja, also ich meine, natürlich ist das wahnsinnig viel Geld, aber man muss halt auch ehrlich sagen, wenn man das im Gesamtvergleich mit den Wettbewerbsprodukten sieht, ist es halt leider auch nicht übermäßig teuer, weil es genügend andere Hersteller gibt, die ähnliche oder teurere Preise ansetzen für ihre Lenkräder. Ich meine, ob das jetzt in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist, kann man sich jetzt drüber streiten, beziehungsweise wer sich das leisten können soll, ist halt auch die Frage, aber solange dann die Qualität stimmt, ist es trotzdem einfach eine echt coole Sache.
Ja, auf jeden Fall. Gab es auch das Mercedes-Lenkrad und das McLaren-Lenkrad auch mit
Cube Controls, genau, und Usher Racing.
Usher Racing, genau. Also das ist auch grandios, aber ich sag mal so, das ist der eine Part, warum man auf die Simracing Expo gehen kann. Ich finde da einen anderen Part auch extrem, extrem wichtig, und zwar sind es die Leute, die da sind. Weil, also jetzt von mir aus gesehen, zum einen finde ich den für mich uninteressanteren Teil, das sind die Influencer, die man da treffen kann. Ich meine, ein Mavix ist da, Jadier ist da, Noah Eder, glaube ich, ist da und was weiß ich, wer noch alles da ist. Das ist jetzt für mich ein bisschen uninteressanter, weil ich jetzt da nicht so krass unterwegs bin. Aber ansonsten die Leute, die man halt trifft einfach. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr einen Rede Lenz getroffen, Grüße gehen raus, der bei uns in Ligen fährt einfach, den man dann auch dadurch kennt, oder mit Leuten auch, gegen die man in irgendwelchen Ligen unterwegs ist, habe ich auch da wieder gesehen und oder auch kennengelernt, wo man gesagt hat, boah, der fight und so weiter, und man ist halt, es sind ja laute Bescheuerte da, ja, die sind genauso bescheuert wie wir und mit denen kann man richtig auch gut sich unterhalten, die mal kennenlernen, ein Bild davon machen. Und ich finde, es ist auch so ein Aspekt, weil es dann eine Launch gibt, da kann man sich dann hinhocken. Und das ist einfach mega, das Ganze auch dafür zu nutzen, einfach für die Leute auch kennenzulernen. Ich meine, viele laufen mit ihren Jersey auch rum. Ne? Ich meine, hier ringfiziert haben wir gesehen, wir Simracing Center sind auch mit dem unterwegs. Daher erkennt man die auch relativ schnell und kann zu denen hingehen und sagen, ey.
Ja, das ist ein total cooles Feeling. Allein eben diese Teams rumlaufen zu sehen oder Teil von so einem Team zu sein, ist einfach eine super coole Erfahrung. Und wie du sagst, wenn man dann halt wirklich mal so ein Gesicht zu jemandem kennenlernt, der einem eigentlich die ganze Zeit sonst nur im Rückspiegel hängt am Bildschirm, ist eine total coole Gelegenheit und so wahrscheinlich in anderer Form kaum bis gar nicht möglich, weil wann kommen denn so viele Leute, die dieses Hobby teilen, irgendwo zusammen? Und ich muss sagen, ich persönlich finde das schon auch interessant, die ja, Influencer mal zu treffen, weil ich finde, dass viele von den Content-Creatern erstaunlich bodenständig und offen einfach sind. Ich hatte zum Beispiel, weil ich mich für die Gomez-Lenkräder eben persönlich sehr interessiere, wo ja Dan Suzuki auch mitarbeitet, mit dem einfach ein total nettes und bodenständiges Gespräch einfach, ohne da irgendwie jetzt Fangirl-mäßig dann nach dem Autogramm zu fragen oder so. Wir haben halt einfach über die Lenkräder gequatscht und was sie vorhaben, da zu verbessern und so weiter und was mir besonders gut gefällt und wie die Zukunft von der Marke aussehen könnte und so weiter. Und ich finde dann solche Interaktionen schon besonders, weil ich finde, dann steigt für mich der Respekt zu diesen Leuten deutlich, weil man halt zu Content-Creatern oft auch so ein bisschen negativ behaftete Vorurteile hat, was so die Interaktionen angeht. Und dann festzustellen, dass es einfach richtig nette Menschen sind, finde ich total eine total coole Sache auch.
Ja, okay, unter dem Aspekt kann ich dir vollkommen zustimmen. Der Einzige, wo ich enttäuscht war, war von Mavix, weil der echt klein ist.
Ja, aber sowas finde ich auch lustig, weil du siehst die Leute ja immer nur im Bildschirm und dann halt mal, Dave Cameron zum Beispiel ist auch nicht sonderlich groß. Das fand ich auch interessant. Man denkt anscheinend immer, die Streamer wären größer, wenn man die nur auf dem Bildschirm sieht.
Ja, und für sowas, also das sind halt so Themen einfach, die sind einfach geil hier. Und wenn die immer größer wird und die ganzen großen Marken, die hier da unterwegs sind und auch Automobilhersteller, ich meine, was auch geil ist, weswegen man auch da gern hinfahren kann, die stellen halt auch echte Autos aus. Asetek hat immer ihren LMP3-Poliden dabei, den sie auch anlassen. Das ist halt geil. Und ich denke jetzt nicht, dass Fanatec mit der Valkyrie noch da ist. Ich denke, der Besitzer davon ist nicht mehr in der Firma.
Aber der Fanatec-Stand ist der größte auf der ganzen Messe. Ja. Also,
jetzt haben sie ja keine Probleme mit Geld.
Da wäre Platz für ein Auto. Ich sag's ja nur.
Ja, vielleicht können wir da auch kurz mal drauf gehen auf das Fanatec-Thema nur ganz kurz. Ich meine, wisst ihr alle, was passiert ist. Corsair hat das ja gekauft und so weiter. Hatte ich ja im letzten Folge schon gesprochen drüber. Und es gibt auch so viele Beiträge dazu. Aber ich möchte einfach auch mit dir, Matthias, mal kurz darüber sprechen, was du denn jetzt darüber denkst, wie die Zukunft da jetzt aussehen könnte. Ich meine, ich habe ein bisschen Hintergrundwissen, weil ich Leute kenne, die da arbeiten. Aber was denkst du, ist das jetzt, wie siehst du das positiv? Siehst du das eher kritisch? Und was würdest du dir jetzt erhoffen von Fanatec, was da jetzt passiert in Zukunft?
Also ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich einfach, dass für mich die Marke eher nie in Frage kam eigentlich, aus verschiedenen Gründen, dass ich mir Produkte von denen kaufen würde, obwohl ich sie mir wirklich intensiv angeschaut und ausprobiert habe. Deswegen bin ich da vielleicht ein bisschen der falsche Ansprechpartner, aber grundsätzlich finde ich, dass es einen sehr soliden Eindruck macht, wenn die erstens nach so einer Übernahme jetzt mit einem riesigen und wirklich dem größten, ich sehe es hier auf dem Lageplan, Stand auf der SIM-Expo auffahren, eine Produktpremiere angekündigt haben. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein könnte, aber irgendwas Neues werden sie auf jeden Fall rausbringen. Letztes Jahr kamen die neuen Direct Drive Bases zum Beispiel auf der Sim Racing Expo. Also es klingt so, als ob die nicht sonderlich gelitten hätten unter dieser Situation. Im Gegenteil, vielleicht ist es sogar der nötige Aufschwung, den sie gebraucht haben, weil sie hatten ja lange Zeit einfach ein ziemliches Monopol, würde ich fast sagen, so als der fast einzige Einstiegshersteller, mal abgesehen von Logitech und Thrustmaster vielleicht, aber halt, okay, sagen wir nicht Einstieg, sondern Mittelklasse-Hersteller. Weil zwischen den Logitech Thrustmaster Produkten und dem High-End gab es einfach nicht viel. für die Leute, die ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen wollten, aber jetzt keine 1.500, 2.000 Euro nur für ein Lenkrad oder eine Wheelbase ausgeben wollten. Das hat sich halt sehr stark geändert über die letzten Jahre mit Herstellern wie The Magic, Moser oder ähnlichem. Und das finde ich auch sehr gut, weil Fanatec dadurch einfach in Zugzwang gekommen ist. Und offensichtlich sind sie damit nicht ordentlich zurechtgekommen. Eine Firma wie Corsair ist das gewohnt, diese Art von Konkurrenz, und kann damit wahrscheinlich deutlich besser umgehen, weil es wäre schade, wenn man Fanatec jetzt komplett als Marke verliert, meiner Meinung nach. Und ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Eben weil es so wirkt, als ob sie nicht großartig irgendwas einstecken mussten durch die Situation.
Ja, und was denkst du dir, was würdest du dir wünschen von denen? Also klar, du hast jetzt gesagt, dass du jetzt eher nicht so interessiert bist an den Produkten, aber könntest du dir vorstellen, was jetzt bringen sollten? Oder anders gefragt, was denkst du, müssen sie jetzt liefern? Was müssen sie bringen, vielleicht an Produkten oder sowas? Klar, dass der Service besser werden muss, darüber brauchen wir nicht reden. Ja. Ich habe zwar noch auch keine Erfahrung damit gemacht, bisher alles bei mir top funktioniert, aber der Service ist ja nicht ohne Grund so in der Kritik gewesen, oder ist wahrscheinlich noch, den müssen sie verbessern, klar. Aber was denkst du, was muss man da an Produkten raus? Vor allem, als jetzt ein neues Produkt anscheinend auf der SimRacing Expo ausstellen und nur so nebenbei, der Stand ist so groß, der Platz, den sie haben, ist so groß, da haben andere auf dieser Fläche haben 5 Ausstellerplatz, ne, so wie sie jetzt stand. Oder 6 bei einem, so sehe ich. Also so diese Größendimension. Aber was denkst du, was muss da kommen? Was müssen sie jetzt raushauen?
Also wenn es jetzt einfach nur darum geht, was ich mir von der Marke wünschen würde, auch damit sie für mich einfach mehr in Frage kommt, ist, dass sie ein bisschen davon abkommen, dass sie dich so hart in ihr Ökosystem einsperren. Weil es gibt einfach, außer mit irgendwelchen Drittanbieter-Adaptern oder so, die dann mehr so, also so ist zumindest mein Eindruck, mehr so inoffiziell irgendwie zusammengeschustert sind und dann von privat hergestellt werden oder so, hast du eigentlich fast keine Möglichkeit, jetzt nur ein Lenkrad oder nur die Pedale oder ähnliches von Fanatec sinnvoll zu verwenden. Und das finde ich einfach ein Grundkonzept, was mir persönlich nicht gefällt. Ich wollte mich nie in dieses Ökosystem einsperren sozusagen, und lieber halt mir mein Setup so zusammenstellen aus den Produkten, die mir von jedem Hersteller halt am besten gefallen. Also ich habe jetzt zum Beispiel halt Heusing Welt Pedale, Simucube Base und ein The Magic Lenkrad, was für, also zumindest das Lenkrad auf der Base eine relativ ungewöhnliche Kombination ist, würde ich sagen. Aber The Magic erlaubt es halt einfach. Du kannst von The Magic einen Adapter kaufen für 15 Euro, ne? Und nicht für, weiß ich nicht, was hat Fanatec für ihren Podium-Hub verlangt? Irgendwie 150 oder so? Das ist jetzt nur aus dem Gedächtnis geschätzt, aber ne, nur mal so der Größenvergleich, das ist ungefähr das Zehnfache dann. Dann kann ich das The Magic Lenkrad an meine Simucube Base schrauben. Das wäre vielleicht was, wo Fanatec sich was abschauen könnte, damit sie von diesem Verkauf eines Gesamtkonzepts wegkommen und sich einfach ein bisschen organischer in den Markt einfügen, weil es ist nun mal inzwischen halt Standard geworden, dass man ein Lenkrad von der Marke fährt und eine Base von der Marke oder so. Und umgekehrt könnten sie es halt auch so implementieren, dass es halt sinnvolle Möglichkeiten gäbe, obwohl das gibt es mit dem Podium Hub, aber halt vielleicht etwas günstigere Optionen, dass man Fremdlenkräder an ihren Wheelbases fahren kann.
Ja, verstehe ich voll. Das wäre ja wirklich was, wo man klar sagen kann, okay, mit diesem Adapter kannst du ein Fanatec-Lenkrad an eine andere Wheelbase ranbauen oder auch umgekehrt eben, dass du an die Fanatec-Wheelbase jedes beliebige Lenkrad bauen kannst, wie sie auch Asetec zum Beispiel handhabt. Die haben ja, glaube ich, für alles Adapter. Kannst du auf ihre Wheelbase haben, kannst du draufschreiben, was du willst, aber auch ihre Lenkräder kannst du auf alles draufschreiben, was du willst. Asetec gefällt mir sowieso sehr gut vom Konzept her, weil die halt auch jetzt eine Buttonbox haben, wo du das einen Rim drauf tun kannst, was du willst. Finde ich auch sehr cool, aber das nur so am Rande. Aber ja, verstehe ich alles, die Punkte auf jeden Fall. Ich denke auch, ich bin da schon auch deiner Meinung und ich hoffe oder ich bin guter Dinge, weil es ja, ich glaube schon, Fnatic hat schon ein bisschen mit der ganzen Angelegenheit Misstrauen bekommen oder man hat so ein bisschen Misstrauen in die Marke bekommen, so, oh, jetzt gehen sie insolvent oder es war ja, sie sind nicht insolvent gegangen, sondern es war eine Vollinsolvenz und dann wurde ja die Marke verkauft oder die Firma, wie hieß die Firma? Endor, wurde ja dann verkauft und da, die hatten ja die Marke Fnatic inne. So. Und ja, da müssen sie halt einfach jetzt abliefern. Ich meine, die Pedale kannst du ja schon separat immer verwenden. Das mit dem USB-Stick dran, USB-Kabel und dann läuft es. Das geht ja schon. Ja, aber dass das mit der Kompatibilität auch besser funktioniert, da stimme ich dir voll und ganz zu. Sonst, ich meine, die Hardware ist super. Die Lenkräder, da fehlt mir ein bisschen noch mehr in meinen Augen, so mehr GT-Style. Ich meine, ich bin mehr zufrieden mit dem BMW-Lenkrad, mit dem GT2-Lenkrad. Ist top, ist echt geil, finde ich super. Das mit dem neuen Quick Release ist eine Pflichtsache einfach. Also, das muss man dran nehmen, weil dann hat man kein Spiel mehr drin. Und da müssen sie halt jetzt einfach drauf aufbauen. Ich bin zuversichtlich, dass der Wechsel zu Corsair auch bei den Mitarbeitern da nochmal einen Aufschwung gibt. So, oh, okay, jetzt kann es weitergehen. Jetzt sind wir wirklich, können wir nochmal eine Stufe höher gehen.
Ja, wenn ich da vielleicht noch kurz was anfügen darf, weil du
Gerne.
hast mich da jetzt noch auf eine Idee gebracht oder auf einen Gedanken gebracht. Das mit dem Quick Release war ja jahrelang ein Thema. Der wurde immer wieder, kam er ins Gespräch und wurde angekündigt und ja, geht jetzt leider immer noch nicht und ja, ne, dauert doch noch ein halbes Jahr länger oder wie auch immer. Und das war halt einfach von Beginn an ein Problem mit ihrem Produkt. Und wenn du halt, weiß ich nicht, 2,5, 3 Jahre brauchst, um ein grundlegendes Problem in deinem Produkt zu beheben, während andere Marken fleißig neue und bessere, also zumindest in der Hinsicht bessere Produkte produzieren und zeigen, dass es eigentlich relativ einfach geht. Sowas wirft halt auch Zweifel auf. Also ich habe bis heute nicht verstanden, was so schwer dran ist, diesen Quick Release zu entwickeln, weil das ist ein Stück Metall, das halt klar eine sehr gute Passung braucht, aber die Pins, oder sind die Pins dieselben? Nee, die sind inzwischen auch nicht mehr dieselben, ne, weil die sonst abbrechen würden.
Nee,
Aber du hast
Pins
den
sind
doch, ne?
dieselben. Pins sind
Die
alles
Pins sind
diese.
dieselben.
Ja.
Meine Güte. Ja, also dann erst recht, oder? Also dann, also Entschuldigung, was dauert daran 3 Jahre? Und wenn sie für sowas Einfaches so lange brauchen und dann noch die Sache mit dem Support, der immer mehr in Verruf geraten ist und so weiter, sie haben halt einfach das Vertrauen in oder das Vertrauen ihrer Kunden verloren. Und ich denke, dass da eine große Marke wie Corsair einfach mehr Erfahrung reinbringt und ein bisschen die Geschwindigkeit aufrechterhalten kann, um mit dem Markt mitzugehen, weil den Zug haben sie auf jeden Fall verpasst in den letzten Jahren. Aber ich denke, es wirkt so, als ob sie auf einem sehr guten Weg sind und eben das, was du angesprochen hast, so diesen Hau drauf zu zeigen, wir können es immer noch und wir sind immer noch eine gute Marke. Oder werden vielleicht sogar eine bessere Marke. Ich denke, dass sie das schaffen können. Aber bleibt abzuwarten, was sie da jetzt Neues präsentieren.
Ja, auf jeden Fall müssen sie Vollgas geben, weil Moza haut da richtig auf den Deckel, ist ja da komplett reingegrätscht. Also ich finde, Moza ist so der größte Konkurrent im Moment, weil die halt mit allem da reingehen, was sie haben. Die haben das mit dem Display rausgebracht, was so gerade bleibt, und bringen genau die Produkte raus, wo ja Fnatic drin war. Und macht die Werbung, macht für Euro Truck Simulator was ja alles. Ja, das ist ja alles immer und mit Hirn da mit dabei sind und da müssen sie einfach aufpassen. So Magic ist ja genauso ein Fall, die das da reingehen mit der
Ja,
Alpha
genau,
und
das
so
wollte ich auch
weiter.
gerade noch anfügen.
Ja, die ja da auch voll reingehen. Ja, und da müssen sie echt Vollgas geben. Es kommt immer mehr dazu. Logitech, das jetzt da auch gut aufstockt offensichtlich. Ich meine, die DDD haben sie schon rausgebracht. Ob die jetzt so grandios ist oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Aber jetzt bringen sie auch endlich mal neue Lenkräder raus, offensichtlich. Und Logitech ist ja auch alles andere als ein kleiner Hersteller, ja. Also die haben Kohle und auch bestimmte Möglichkeiten, da was rauszuballern. Und die anderen Hersteller ja
Auf jeden Fall.
genauso. Und da müssen sich alle warm anziehen, sage ich mal, dass da Aber der Konkurrenzkampf wird immer größer, was für uns ja gut ist, muss man auch ganz klar sagen. Weil mehr Konkurrent da ist, umso besser für uns, umso mehr Auswahl und umso mehr können die Preise vielleicht auch gedrückt werden, sodass wir da einfach geile Produkte kriegen.
Ja. Vielleicht noch eine wichtige Empfehlung, wenn wir nochmal so auf unseren Guide für potenzielle SimRacing-Expo-Besucher zurückkommen. Es rentiert sich auf jeden Fall, speziell wenn man jetzt vorhat, irgendwas zu kaufen, wie zum Beispiel Handschuhe oder ähnliches oder kleinere Sachen auf jeden Fall. Oder auch allgemein, ich denke auch, das trifft auch auf die großen Sachen zu. Es ist nicht so sinnvoll, am Sonntag zu kommen, glaube ich. Weil da einfach das meiste der Messe schon abgelaufen ist. Natürlich ist am Sonntag weniger los. Und ich glaube auch, dass am Freitag ein bisschen weniger los sein wird. Samstag ist definitiv der vollste Tag. Aber wir waren letztes Jahr doch am Samstag, ne?
Ja.
Ja, und da waren am Nachmittag beim SimRace-Shop halt einfach schon fast alle Handschuhe ausverkauft zum Beispiel. Ich wollte mir Handschuhe kaufen auf der Expo. Und konnte dann noch welche anprobieren, um mir die dann online zu bestellen. Aber kaufen konnte ich die dort nicht mehr. Ich meine, es hat zumindest dann trotzdem was gebracht, aber ist trotzdem vielleicht was man erwähnen sollte. Sonntag ist halt eher schon so ein bisschen Aufbruchsstimmung, würde ich sagen.
Ja.
Also die ganz kleinen Stände haben dann vielleicht auch schon ein bisschen abgebaut, weniger Personal da oder sind vielleicht auch gar nicht mehr da, haben nur noch ihre Sachen dastehen. Also wenn man wirklich so das volle Erlebnis mitnehmen möchte, ist der Samstag oder der Freitag sicher der sinnvollere Tag. Auch wenn es jetzt darum geht, wenn einem das wichtig sein sollte, Content Creator oder ähnliches zu treffen oder auch einfach andere Leute zu treffen, Samstag ist da die Chance deutlich größer, weil Sonntag für einige halt auch schon der Abreisetag wieder ist.
Ja, auf jeden Fall bin ich da bin ich voll bei dir. Genau, ja, sonst SimRacing Expo ist, also leider klappt es dieses Jahr nicht, aber nächstes Jahr schaue ich auf jeden Fall wieder, dass man da hinkommt und es freut mich zu sehen, dass es immer größer wird. Und das ist ja irgendwie das zentrale Ding, zumindest mal von Europa auf jeden Fall auch ist, da das auszustellen. Und
ja.
Es ist einfach richtig gut und freut mich auch. Ich weiß zwar nicht, was die Bundeswehr da macht, aber diese Gefühle überall drin, auch bei jeder Rennstrecke steht die Bundeswehr irgendwo und macht Werbung. Aber ist ja okay. Ich finde es bloß lustig.
Bundeswehr GT3 Team Incoming.
Genau. Aber was ich halt auch, was es auch widerspiegelt, finde ich, ist, dass Kunos ihr Game, worauf wir alle warten, ja, Assetto Corsa Evo, da warten ja wirklich sehr, 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 sehr viele drauf.
Ja.
Die sagen, wir präsentieren es zum ersten Mal auf der SimRacing Expo. Da dachte ich mir schon, oh, okay, also ich muss die Expo doch ernster nehmen, als ich es eh schon getan habe. Weil sowas machst du nicht einfach so, würde ich jetzt mal sagen, oder?
Ja, also ich meine, ist schon auf jeden Fall ein Statement. Ich meine, es gibt auch genügend andere Veranstaltungen in Amerika oder ähnliches, wo man das auch hätte machen können. Es könnte jetzt natürlich einfach sein, dass es einfach zeitlich gut zusammenpasst für sie. Aber nichtsdestotrotz ist ihnen die Bühne offensichtlich groß genug, um so ein großes Produkt da zu präsentieren. Andererseits muss man auch ehrlich sagen, wären sie dumm, wenn sie da nicht hingehen. Wenn sie ihr Produkt so weit haben, dass sie irgendeine Art von Demo zeigen können, dann würde ich da auf jeden Fall hin. Was mir gerade einfällt, ist Rennsport eigentlich da?
Ich glaube nicht.
Hm.
Oder? Ich gucke jetzt nochmal durch kurz. Ich habe ja die Liste auch aufgemacht. Ist das noch Dinge?
Nee, nee, ist nicht das da. Ist alphabetisch. Ja. Nee, nee,
nee, Rennsport dabei. Ist nicht da. Ja, und ich muss auch sagen, ich weiß jetzt, sind wir mit der Expo durch, weil wenn man das Stichwort Rennsport, würde ich auch gerne Stichwort Le Mans Ultimate in den Mund nehmen. Aber nur wenn man halt...
Ja, von meiner Seite aus gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Ich kann es auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der Spaß an Hardware und Simracing hat. Ich finde, es war jeweils ein sehr cooles Erlebnis.
War auch nicht teuer.
Ja, genau, das könnte man vielleicht noch sagen. Die Tickets kosten 24,50 pro Tag und Moment, wie viel kosten sie pro Wochenende? 58 Euro fürs Wochenendticket, genau. Also einigermaßen erschwinglich. Ich glaube, da ist die Anreise das deutlich teurere an der ganzen Sache. Je nachdem, wo man halt herkommt. Aber ich kann es eigentlich, würde ich sagen, uneingeschränkt weiterempfehlen. Ich bin auch ehrlich gesagt sehr traurig, dass ich dieses Jahr nicht fahren kann, weil ich wäre gerne zum Jubiläum da gewesen, jetzt wo so viel geboten wird. Aber vielleicht motivieren wir ja einige von euch, dass ihr Lust bekommen habt, euch das auch mal anzuschauen.
Genau. Dann gehen wir mal rüber zu Le Mans Ultimate, weil da möchte ich kurz mit dir drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das sieht ja finanziell nicht so gut aus bei den Leuten da, ne?
Ach so?
Ja, für euch auch zur Info, also die, soweit ich das mitbekommen habe, will Motorsport sozusagen, ja, gekauft werden. Also da ist anscheinend wirklich, die können das Projekt nicht mit ihren finanziellen Mitteln unbedingt zu weiterführen. Was sehr traurig wäre, weil ich finde, dass Le Mans Ultimate also ein richtig gutes Spiel ist. Eine richtig geile Simulation ist, die uns da entgehen würde. Ja, das ist halt die nächste Welle jetzt, die es da trifft. Und da freue ich mich halt, wie das geht, dass die das nicht auf die Reihe bekommen, da wirtschaftlich so stabil zu sein. Und da ist halt, was mir da heute in Gedanken geschossen ist, dass halt das Konzept von iRacing zum Beispiel, was wir alle wissen, relativ teuer ist, wobei das Argument, es ist so teuer, so lange gilt, bis man für 5.000 Euro einen Rig daheim steht, weil dann gilt es nicht mehr. Ich ganz ehrlich, wurde schon für 2.000 Euro, reicht ja schon. Ne? Dann gibst du 400 Euro raus und hast du auch ein paar Jahre iRacing erledigt. Und dass der iRacing ja eigentlich ein Konzept hat, was er ihnen immer Geld zuscheffelt und was er auch anscheinend irgendwie benötigt wird, weil, ich meine, Kunos macht es anscheinend recht gut. Die können das neue Spiel rausbringen. Aber, aber hier jetzt hat das Le Mans Ultimate, ist ja auch kein kleines Studio, oder? Also, jetzt klein, ich bitte nicht vergleichen mit einem, weiß ich was, Studio Criterion oder keine Ahnung was, ne? aber ich denke, da so klein können die nicht sein mit R-Factor 2 und so weiter. Dann hatten ja auch die Le Mans-Lizenz und so weiter. Also, schon kam für mich jetzt ein bisschen aus dem Himmel, dass da jetzt auf einmal, ja, okay, wir können da das jetzt nicht so, wie es ist, im Moment nicht weiterfinanzieren. Und das ist ja im Moment die Alpha draußen, also nicht mal das fertige Spiel.
Ja, das ist natürlich echt schade, weil wir hatten ja vorhin auch schon im Hardware-Bereich so die Konkurrenz angesprochen. Und ich finde, es ist immer gut, wenn neue Produkte rauskommen, einfach weil das auch den Markt insgesamt verbessert, weil wenn jemand Neues was Neues macht, dann müssen sich auch die Altbewährten ein bisschen Gedanken machen über das, was sie da tun oder eben nicht tun. Und das ist natürlich dann echt schade, wenn das Studio existiert ja schon länger mit R-Factor, aber dann halt so ein neues Produkt zumindest dann halt echt so große Probleme macht. Warum das jetzt so ist, kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht viel zu sagen, weil ich persönlich mit Le Mans Ultimate jetzt wenig Berührungspunkte gehabt habe. Ich habe mir mal den einen oder anderen Stream dazu angeschaut, als es rauskam, aber selber gekauft habe ich es mir nicht und ausprobiert habe ich es entsprechend dann auch nicht. Also wäre alles weitere jetzt dann irgendwie Mutmaßung, ehrlich gesagt. Ich weiß auch wenig über das Entwicklerstudio. Aber ich meine, es ist ja, wenn man sich jetzt die Gaming-Branche allgemein anschaut, kein Einzelfall, dass das Spieleentwickeln wohl schon eine große Herausforderung sein kann.
Ja, vor allem fertige Spiele rausbringen ist somit die größte Herausforderung, habe ich das Gefühl. ja, es ist ja leider so im Moment, dass die Publisher sagen, bringt es raus oder so kriegt man es zumindest mit, ne? Wie es da wirklich in der Firma ist, weiß man nicht, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass er sagt, dass der Druck halt da ist, man muss rausbringen, weil man muss in ein Quartal jetzt Geld reinbringen, dann hat man ein unfertiges Spiel raus. Ja, ist halt einfach im Moment gang und gäbe leider und da gibt es wenige Studios. Da sind wir Gott sei Dank irgendwie im Simracing-Bereich ein bisschen gesegnet, muss man sagen. Vor allem wir von iRacing, finde ich, muss man ganz klar sagen, das haben wir auch oft schon besprochen, die hauen halt einfach raus, es funktioniert des Öfteren. Und wenn es nicht funktioniert, wird das so schnell gefixt, dass es schon wieder irrelevant wird. Und aber da.
Außer den Hosted-Servern.
Außer den Hosted-Servern. Wobei, wir hatten in der letzten Season jetzt auch keine Probleme mehr. Das wollen wir auch sagen.
Na, okay. Na gut. Also, ich bin ehrlich gesagt der Meinung, mit dem Modell, das iRacing verlangt, preislich, können die sich's auch gar nicht anders erlauben.
Ja, absolut.
Es ist natürlich. Es ist. Jetzt mal aus deiner Perspektive betrachtet, auf jeden Fall super positiv, dass die da seit 2008 ein Spiel haben, was immer weiter Features und Content dazu bekommt und das auch nicht zu wenig meiner Meinung nach. Also ich finde, dass eigentlich jede Season immer irgendwas mitbringt, was egal ob man jetzt, also egal welche Sparte Racing man fährt, außer jetzt vielleicht Dirt Oval oder sowas oder Rallycross, die sind ein bisschen benachteiligt, aber es ist immer irgendwas Cooles dabei. Ich bin immer gespannt, was die neue Season bringt in iRacing. Aber ich muss schon ehrlich sagen, ich habe mich gestern zufällig erst mit einem Freund darüber unterhalten, der nicht so viel mit Simracing zu tun hat. Man muss schon sehr weit ausholen, um zu rechtfertigen, warum man da jetzt ein Abo-Modell bezahlt. Und dann auch noch für jede Strecke und jedes Auto einzeln. Weil man könnte sich halt auch für eins von den beiden entscheiden. Vielleicht den Preis ein klein bisschen anpassen oder auch nicht. Ich habe da jetzt natürlich keine Einblicke in die iRacing-Finanzen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch so oder so funktionieren würde. Und ich fände das ehrlich gesagt ein bisschen angenehmer. Also ich würde lieber, sagen wir mal, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Euro mehr für meine Jahresmitgliedschaft bezahlen und mir dann keine Sorgen drum machen müssen, welches neue Auto kaufe ich mir jetzt. Das macht es halt auch ein bisschen einfacher.
Ja,
und man kann
Pakete.
Halt auch viel mehr ausprobieren. Ja, Pakete sind wieder schwierig, weil da ist dann immer irgendwas dabei, was ich nicht haben will. Das ist für mich persönlich immer ein schwieriges Thema. Da finde ich es dann schon gut, dass man es einzeln kaufen kann. Aber ich finde, es hindert einen halt auch mal in neue Serien reinzuschauen. Wenn alle Serien gratis wären, glaube ich, dass diese, oder halt, was heißt gratis, in der Mitgliedschaft enthalten, dann würden, glaube ich, diese ganzen Nischenserien, wie diese Brazilian Stock Cars oder, weiß ich nicht, die alten IMSA-Autos oder so, was ist das, 80er oder so, der Audi und der Nissan Prototyp und so weiter, also der Audi 80.
GTO, ja.
GTO, genau. Solche Serien würden dann meiner Meinung nach deutlich mehr Teilnehmerschaft bekommen, weil viele Leute halt sagen, nee, ich gebe doch jetzt keine 15 Euro da, oder was sind es, 12, 15 sind die Strecken, für ein Auto aus, was ich wahrscheinlich gar nicht mehr fahren werde. Es gibt zwar diese Testing-Sessions, aber die sind halt dann 3 Stunden lang, wenn iRacing mal ein Update einspielt. Also warum gibt es das nicht grundsätzlich immer? Das verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht genug über iRacing gerantet. Ich bin ja eigentlich ein sehr zufriedener Nutzer auch irgendwo. Man kann schon sehr zufrieden sein mit iRacing. Ich finde aber, dass es wenig Konkurrenz auf demselben Niveau gibt. Also ich persönlich wüsste nicht, welche Simulation mir dasselbe bietet, dass ich nicht irgendwo einen Punkt habe, wo ich sage, na, das finde ich bei iRacing besser, ich bleibe lieber bei iRacing. Auch wenn man jetzt halt dann viel diskutieren kann, da ist das Handling besser, da ist das Reifenmodell besser, da ist das Force Feedback besser. Aber so das Gesamtkonzept ist für mich bei iRacing ein Alleinstellungsmerkmal. Und da wäre es schon cool, wenn es mehr Auswahl gäbe. Andererseits, da könnte man vielleicht jetzt auch auf ein Thema kommen, von dem ich weiß, dass du es noch ansprechen wolltest, ist es natürlich auch ganz nice, alle Leute an einem Ort zu haben, weil die Community ist nicht so groß und je mehr Leute dann in derselben Simulation unterwegs sind, umso mehr Teilnahme hast du halt auch überall und das kann auch sehr bereichernd sein.
Du kannst Gedanken lesen, weißt du das? Du bist meine. Ne, genau auf das Thema wollte ich auch raus und ich würde das noch konkretisieren. Es gibt keine Konkurrenz im Moment für iRacing. Die gibt's nicht. Die einzige wäre im Moment Le Mans Ultimate, weil ACC gerade ein bisschen am abfallenden Ast ist. Sonst gibt's Automobilista, wo du allerdings keine Endurance-Rennen fahren kannst, weil du keine nur allein fahren kannst und nur 36 Leute auf einen Server passen.
Meh. Race Room und R-Factor gibt's noch, oder?
Genau, Race Room, wobei ich würde jetzt LMO Ultimate eher sagen und nicht mehr R-Factor.
Okay.
Und ACC, wie gesagt, aber das ist ja bald, das geht ja auch gerade ein bisschen runter. Assetto Corsa 1 gibt's auch noch mit LFM. Also LFM sucht sich da ein bisschen was raus und schaut, dass die da was Vernünftiges implementieren. Aber es erreicht trotzdem nie das Niveau von iRacing mit den Special Events, die sie machen, mit den Lizenzen, die sie einfach haben, mit dem Content, den sie immer raus haben, mit dem Multiclass. Das gibt's halt so nur bei iRacing. Mit den ganzen Leuten, mit gegen die du fahren kannst. Max Verstappen oder ich hatte auch letztes Mal im Split den Ron Harder gegen den Sven Hase und so weiter, wo dann 10, 11k iRating drinsteht, ne? Du musst dann denkst, also kurze Story, das war Spa, Francorchamps, ich war im GTP und die waren halt im GT3 und ich hatte so Schiss, die zu überrunden, ich kann es euch gar nicht sagen, weil wobei, es ging dann, aber da einfach reinzuhalten, weil du weißt halt, vielleicht bei einem geringeren, die ziehen da eher mal zurück. Ein 19K-Fahrer, der zieht dir zu. Das ist dem egal. Ja, der weiß, wo er zuziehen kann. Und das macht er dann auch. Und dann muss er halt dementsprechend reagieren. Aber das hat sehr gut funktioniert, ehrlicherweise. Aber es war erstmal, der Respekt war auf jeden Fall da. Aber es gibt halt keinen Konkurrenten. Und worauf wir eben noch zu sprechen kommen wollten, ist, dass viele Content-Creator, viele E-Sportler, ich nenne jetzt ein paar Namen, Mavix, Noah Eder, wie heißt der, Agent Engel hat es jetzt mal probiert, soweit ich weiß. Dave Gaming hat jetzt ein eigenes iRacing-Team. Die gehen alle darüber. Gut, Dave Gaming ist jetzt nicht von ACC rüber, ich weiß, aber trotzdem, die gehen jetzt alle zu iRacing. Und das ist ja, finde ich, schon eine ganz große Richtung, wo das Ganze hingeht. Und ich finde es nicht schlecht, weil halt, wie du schon sagtest, bei CSGO gibt es die riesen CS2er, Counter-Strike jetzt, gibt es ja diese riesen Turniere, weil es halt Counter-Strike gibt und nicht unbedingt, gibt es noch Valorant und solche Geschichten, aber Counter-Strike steht für sich und Sim-Racing steht für ACC, iRacing, das. Und das macht es ja manchmal ein bisschen schwierig, da Einklang, vor allem, weil sich ja die gegenseitig manchmal, hat man das Gefühl, hassen. Die ACCler hassen die iRacer und die iRacer sagen, sind die Idioten manchmal. Also, gibt's mit Sicherheit. Ich habe wenig davon gehört, ehrlich gesagt. Mir ist es auch echt egal. Jeder soll das von, wo er am meisten Bock hat, einfach. Deswegen, ja. Aber, ne, du weißt, was ich, oder ihr meint, wisst ihr, was ich meine damit, dass das einfach auch positiv sein kann. Und iRacing macht halt einen immens guten Job und ich bin echt gespannt, was dann passiert, wenn die ihre eigene Grafik-Engine raushauen.
Ja, das wird sehr spannend. Was ich halt besonders kritisch sehe, jetzt so in Bezug auf Turniere, was du angesprochen hast, ich finde es ganz schlimm, wenn sich dann die Spiele gegenseitig die Lizenzen wegkaufen. Das war ja mit IndyCar jetzt lange ein Problem bei iRacing und ich glaube, die Lizenz für Le Mans ist eben auch immer ein Riesenthema. Ich bin mir nicht sicher, ob iRacing inzwischen ein offizielles 24 Stunden von Le Mans abhalten darf, aber lange Zeit war doch die Lizenz, war das dann R-Factor?
Ja, das war R-Factor, das ist der so grandios fehlgeschlagen ist.
Ja, genau. Und das finde ich halt, also das verstehe ich nicht. Warum kann man da nicht zusammenarbeiten und sagen, hey, es gibt eine 24-Stunden-Rennen von iRacing in Le Mans und oder es gibt auch IndyCar bei iRacing oder so. Natürlich ist das alles Geld, alles finanzielle Motivation, aber für die Spieler ist das wahnsinnig unzufriedenstellend. Und ich fände es schön, wenn sich daran ein bisschen was ändern könnte. So in Hinblick auf eben Turniere oder irgendwas, weil ich fände es auch cool, mal eben Indy 500 zu fahren. Können wir jetzt inzwischen? Habe ich letztes Mal nicht mitgemacht, aber ich finde es auch blöd, dass wir keinen 24-Stunden-Rennen von Le Mans in iRacing haben. Es gibt dann ja die Workarounds mit dieser 24-Stunden-Serie, die dann halt auf Le Mans fährt, aber es ist halt nicht dasselbe Feeling wie zu wissen, dieses offiziell. Wochenende fährt die halbe Simracing-Community offiziell das 24-Stunden-Rennen von Le Mans in iRacing.
Ja, weil ich nicht verstehe, weil bei IMSA geht's ja.
Ja.
Die IMSA-Lizenz hat ja AMS, also Automobilista hat die. Mhm. iRacing hat die natürlich und ich glaube noch jemand hat die. Drei Stück haben die Lizenz von IMSA. Allein schon.
Ich denke, das liegt dann halt im in den Händen des Lizenzinhabers, wem die an das geben Kohle. Wollen.
Ich glaube auch an Geld natürlich.
Ja. Wenn du genug bezahlst, dann kannst du auch die Exklusivrechte kaufen, klar.
Ja, ich finde es auch viel schöner, wenn es alles eins wäre und man nicht gegeneinander die Ellbogen ausfährt und sagt, nee, das ist meins und das muss ich haben. Warum? Also lieber zusammen.
Ja, vor allem verhindert das ja auch wieder die Verbesserung durch Konkurrenz, weil wenn es nur einen gibt, der Le Mans anbieten darf oder nur einen gibt, der IndyCar anbieten darf oder so, dann wird es halt auch nie, also wird es für den Inhaber von der Lizenz nie den Grund geben zu sagen, oh Mist, wir müssen unser Handling-Modell von den IndyCars mal überarbeiten, weil R-Factor macht das besser oder so. Weil halt die Community eh alle nur in dem Titel mit der Exklusivlizenz dann fahren und es da wenig Stimmen dann geben wird, hey, mach das doch mal so wie XY. Mhm.
Ja, das ist ein schwieriges Thema, aber naja, so ist das Ganze, aber ich denke mal, ja, wir werden auf jeden Fall noch viele schöne Rennen erleben und dann noch die, meines mit den Lizenzen wird sich dann auch irgendwie klären. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Le Mans Ultimate das Ganze oder Motorsport Studios das Ganze regeln kann, dass trotzdem diese Simulation ja doch schon sehr gut ist, vom Sound her vor allem, dass sich das doch eher weiterentwickelt und dass sie doch die finanziellen Mittel finden, um das Ganze zu verwirklichen und dann auch rauszubringen. Ja. Und dann können wir, ich würde sagen, mal auch umschwenken, weil wir haben jetzt auch viel über Lizenzen geredet und dann auch IMSA. Und IMSA war ja auch ein Rennen. Jetzt dann letztes Wochenende war es das, Petit Le Mans in Road.
Ich wollte gerade sagen, nicht nur ein Rennen, das war das Rennen.
Das war das Rennen des letzten Wochenendes. 10 Stunden Road Atlanta Petit Le Mans wurde ausgetragen. Die Zeit war ein bisschen ungünstig, das heißt, ich habe es zur Hälfte angeguckt, zur Hälfte nachgeschaut, aber ich habe es komplett angeschaut. Und was für ein Saisonfinale war das? Also es war schon toll immer wieder, ne? Diese Rennen. Ich meine, die Zuhörer, die wissen, dass ich davon begeistert bin, aber wie siehst du das? Was ist da dein Blick auf das Ganze, auf IMSA oder WEC, die ähnliche Variante, sag ich mal?
Also ich persönlich finde die WEC etwas ansprechender als IMSA, aus so manchen Kleinigkeitsgründen eigentlich. Ich sag nur Full Course Yellow. aber grundsätzlich, ich finde einfach die GTPs oder LMDHs respektiv wahnsinnig tolle Autos. Ich war schon immer Fan von den Prototypen, also halt auch die LMP1 damals. Und so weiter. Und ich finde, das sind einfach faszinierende Maschinen. Wir haben die ja auch schon gemeinsam live gesehen und das ist für mich der Inbegriff von Motorsport. Und vor allem auch, was die Fan-Experience angeht, viel mehr Motorsport als das für die Allgemeinheit das Gesicht des Motorsports bietet, nämlich die Formel 1. Also weil, wenn du dich mit einem Laien, also einem nicht Interessierten am Motorsport, über Motorsport unterhältst, ist immer das Thema Formel 1. Ich finde aber, dass die Multiclass Endurance Rennen einfach so viel mehr Spannung und Abwechslung bieten und auch an der Strecke eine deutlich bessere Fan-Experience bieten, als die Formel 1 tut. Und deswegen bin ich da auch sehr großer Fan, würde ich sagen. Genieße es, jedes von diesen Rennen anzuschauen. Ich habe es allerdings noch nicht geschafft, Petit Le Mans nachzugucken, weil ich das einfach zeitlich noch nicht hingekriegt habe. Ich weiß aber, wer gewonnen hat. Darüber können wir ja vielleicht auch noch kurz sprechen. Achtung, Spoiler!
Achtung, Spoiler, ja. Ja, der ohne Licht hat gewonnen. ja, genau, also das Rennen lohnt sich auf jeden Fall nach. Insgesamt muss ich sagen, jedes Rennen Da ist auf jeden Fall wert nachzugucken, weil das einfach geil ist. Also jedes Rennen ist da ein Highlight, finde ich. Und ich freue mich schon wieder, dass Daytona im Januar anfängt. Da bin ich wieder Feuer und Flamme auf jeden Fall auch in iRacing dann, weil das Rennen kann man ja fahren. Und da werden wieder 2000 Leute auf einmal auf den Server gehen. Da wird wieder ewig dauern, bis die Server online gehen, aber das ist okay. Das nehme ich gerne in Kauf. Naja, und ja, der Cadillac hat gewonnen, die 01. Und vor Porsche, Normal Porsche und BMW. Und der 7er Porsche hat die Meisterschaft tatsächlich gewonnen, hat es für sich entschieden. Musste dafür aber auch noch gut kämpfen, glaube ich. Gegen seinen eigenen Teamkollegen, gegen den 6er Porsche, Penske Porsche. deswegen, ja, aber das ganze Rennen ist einfach nur brutal gewesen auch wieder. Und ich finde es so geil, dass die lehnen sich halt an und es passiert nichts. Und wenn was passiert, ja, dann fahren sie in die Box, schrauben das ganze Vorderteil runter, schrauben das, oder nicht schrauben, sondern klippen das weg, klippen das ran und fahren weiter.
Ja.
Da gibt's nicht aufgeben oder so. Das ist, komm.
Ich habe mir den Flügel angefahren, ich kann nicht mehr weiterfahren.
Ja, genau. Ich meine, Formel 1 ist auch ein guter, großartiger Sport. Das brauchen wir nicht drüber reden. Das ist auch berechtigt, ja, da, natürlich, wo sie sind. Aber du hast absolut recht. Es ist halt auch diese Hochnäsigkeit, die es oftmals drüber bringt, einfach. Nicht diese Fannähe, die du, dieses Exklusive, das ist nur für die VIPs ein bisschen vorbehalten. So kommt es manchmal vor. Ja, wenn man die Preise sieht, zum Teil, wenn man dann auch irgendwie, ja, die Sonderregelungen sieht, die die Formel 1 dann hat. Und auch wo die Austragungsorte in Zukunft hingehen, so diese Stadtkurse, die keiner will, aber wegen Geld und wegen den VIPs, die ja dann kommen, deswegen macht man das Ganze. Boah. Dann ja, ist halt Rennen, die immer mehr werden, die keiner braucht. Boah, weiß ich nicht.
Es ist mehr Show als Motorsport in mancher Hinsicht. Und es ist halt auch einfach eine Konstrukteursmeisterschaft und keine Fahrermeisterschaft. Weil wenn am Ende des Tages entscheidet, in welchem Auto du sitzt, finde ich, also das ist auch interessant auf seine eigene Art und Weise, weil es spannend zu sehen ist, welches Team welche Entwicklungen macht und so weiter. Aber ich finde es halt sehr bezeichnend, dass du bei Fahrern, die jahrelang in der Formel 1 sind, immer noch nicht wirklich weißt, wie gut die eigentlich sind. Einfach, weil die nie im richtigen Auto saßen.
Ja.
Und ich schaue trotzdem gerne die Formel 1 Rennen, aber irgendwie aus einer anderen Perspektive raus, als ich WEC oder IMSA schaue, weil die Formel 1 schaue ich, weil warum eigentlich?
Naja, weil es halt der Höhepunkt vom Motorsport ist. So wird es vermarktet.
Ja, schon irgendwie.
Und ist es ja auch. Ich meine, die meisten Fahrer, die da fahren, sind krass. Ja, die sind einfach saustark.
Ja, und die Autos sind halt auch was Besonderes. Ja. Also, weil ich vorhin gesagt habe, die Prototypen sind so geil. Die Formel 1 Autos sind auch Wahnsinn. Also, die sind ja noch schneller im Endeffekt. Und allein so eine Maschine da über die Rennstrecke bewegt werden zu sehen, ist halt einfach beeindruckend. Es ist halt nur schade, dass es halt wenig enges Racing dort gibt. Das ist halt das, was der Formel 1 meiner Meinung nach am meisten fehlt.
Ja.
Aber es wird ja auch ein bisschen besser.
Ja, das stimmt. Da haben sie sich ein bisschen weiterentwickelt, dass es ein bisschen angleicht und jetzt mit der Spannung mit Norris und so weiter. Aber es ist halt nicht zu vergleichen mit einem WEC-Rennen. Multiclass, wo es dann halt, boah, jetzt ist er fast dem GT3 draufgeballert oder dann hier enger Fight und du hast keine Ahnung, wer vorne ist, weil die Boxenstrategien doch so anders sind. Und dann diese Berichterstattung, die einfach grandios ist bei der WEC allen voran, weil da drei Typen sitzen, die eine absolute Ahnung haben, absolut professionell unterwegs sind und lustig sind auch. Die haben zu dritt eine Kombination in der WEC, die einfach grandios ist. Dann, dass du auf YouTube alle Inboard-Kameras siehst, die haben auf YouTube eine Vorberichterstattung, wo sie das dann gemütlich alles durchgehen. Und du hast nicht dieses Konkurrenzdenken, ich bin der Größte, weil die reden auch über die IMSA und die IMSA redet auch über die WEC. Und das ist, finde ich, so ein Respekt untereinander, der mir einfach gut tut und der einfach dem Motorsport gut tut.
Auf jeden Fall.
Und das macht einfach so viel Spaß. Dann gibt es eben, was ja für mich ein ganz großes Thema ist, es gibt kein DRS. Es ist so ein kleines Themafeld eigentlich. Aber das macht für mich so viel aus, weil du halt überholen musst und nicht auf ein Knopfchen drückst und dann ja, bist du halt vorbei. Das stört, wobei, das kommt ja jetzt weg. Muss man auch ganz klar sagen. 2026 ist das weg, DRS.
Mhm.
Da gibt es ja diese Flügel, die vorne und hinten sind. Zumindest war das der letzte Reglement. Das wird dann noch irgendwie ein bisschen umgeschrieben, glaube ich. Also das ist jetzt bloß vorab verabschiedet, kann aber noch geändert werden. Aber das DRS an sich, so wie ich es kenne, ist dann weg. Sondern das ist eher so ein, nicht Overtake, sondern so ein verschiedene Modi auf verschiedenen Strecken. Sozusagen.
Mhm.
Wenn ich auf den Spa auf der Chemistry bin, dann habe ich den Lowdown-Force-Modus an und wenn ich in den Kurven danach bin, dann wieder den High-Down-Force-Modus.
So, also mehr aktive Aero quasi als...
Genau. Und nicht, ich bin eine Sekunde dran und dann darf ich ihn überholen.
Mhm. Verstehe.
Ja. Genau. Und das ist für mich halt einfach das Thema. Und deswegen... Und da kommt halt auch die Nähe ran zu iRacing auch, dass man sagt, ich fahre die Dinge auch in iRacing, es fühlt sich super an. Und dann sieht man die einfach und dann haben die einfach einen geilen Sound, auch weil die einen V8 drin haben oder der Aston Martin mit seinem V12, der ja nächstes Jahr kommt. Das wird auch, glaube ich, absolutes Biest, das Ding.
Da bin ich sehr gespannt, ja.
Ja, und dieses Hybrid-System, was einfach noch mehr unterstützt, das Ganze, finde ich einfach alles gigantisch. Und was vielleicht auch für dich interessant ist, der Aston Martin ist kein LMDH-Auto, sondern ein LMH-Auto. Also anscheinend geht es, dass du mit dem LMH-Auto dich für die IMSA homologieren lässt, also das Auto homologieren lässt und dann mitfahren kannst.
Okay.
Also, mal gucken.
Könnte ja neue Möglichkeiten eröffnen.
Ja, und Alpine ist sogar ein LMDH-Auto, soweit ich weiß. Also da kommen vielleicht noch ein paar, die wir hoffentlich auch irgendwann iRacing sehen werden. Ich meine, Aston Martin müsste auch kommen, theoretisch.
Ja, alles, was in die IMSA kommt, sollte auch in iRacing kommen, eigentlich.
Und dann knallt es dann mit dem V12 um die Gegend, oder was?
Der wird da dem Cadillac Konkurrenz machen, vom besten Sound her.
Ja, mal schauen. Ich meine, V12 ist natürlich auch schwierig, weil die auch sehr ruhig laufen und auch sehr leise sein können, ne? Also ich glaube nicht, dass der leise ist, um Gottes Willen.
Ich glaube es auch nicht. Ich habe schon ein, zwei so Teaser-Videos auf YouTube gesehen.
Ja, aber der V8 von Cadillac ist schwer zu schlagen. Oder der pure Sound von Alpine.
Mhm.
Von außen zumindest.
Ja, mal sehen.
Genau.
Mal sehen.
Ich würde sagen, wir kommen zum Ende, Matthias.
Schade.
Ja, eine Stunde 7, eine Stunde 18 sind wir schon wieder unterwegs, mein Freund. Und sonst, wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, wenn ihr da Lust drauf habt, fahrt auf jeden Fall auf die Simracing Expo. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und genau. Schaut keine Formel 1 mehr, sondern WEC. Nicht Spaß. Nee. Nee, Spaß.
Ich will schon sehen, wie Norris Verstappen schlägt.
Ja, ich auch eigentlich. Obwohl es mir ehrlich gesagt, muss ich kurz noch sagen, ist mir bei den beiden relativ egal. Irgendwie interessiert mich.
Nee, ich finde erstens, dass Norris das mal verdient hätte, weil ich finde, dass der auch einfach ein sehr guter Fahrer ist und gleichzeitig finde ich es sehr spannend, also das heißt mal, wir hatten ja zwischen Hamilton und Verstappen auch schon einen knappen Kampf, aber Verstappen mehr außerhalb seiner Comfortzone zu sehen, weil er hat jetzt halt lange Zeit einfach nur vorne wegfahren müssen und ich finde es halt am spannendsten, wenn es halt wirklich knapp wird und um was geht und halt von einem Wochenende aufs andere du eben nicht weißt, wer am Ende des Tages gewinnt. Und also ja, insofern ist es dann eigentlich auch egal, wer gewinnt. Hauptsache es ist knapp. aber ich bin halt aktuell für Norris, weil der hinten ist auch. Und wenn der jetzt nicht abliefert, dann ist halt irgendwann dann der Tag da, wo wieder die Meisterschaft irgendwie 3, 4, 5 Rennen vorher, wir haben nur noch 6, ne? Aber entschieden ist. Weißt du, ich meine? Deswegen,
ja.
Norris soll rück noch ein bisschen was gewinnen und wir haben irgendwie wieder ein spannendes Finale, das dann durch ein Safety Car entschieden wird. nee, aber du weißt, was ich meine.
Ja. Ja, der Meinung bin ich auch. Das soll, mir ist es egal, wer gewinnt. Hauptsache, es wird eng und dass der Verstappen wirklich auch mal zeigen kann, ob er wirklich krass, also dass er krass ist, hat er schon bewiesen, meiner Meinung nach. Aber dass er wirklich nochmal alles zeigen muss, was er dann drauf hat.
Und auch mal zeigen, dass er halt gegen jemanden fahren kann, weil ich finde, dass, also, er hat zumindest eine sehr eigene Art, das zu machen. Und ich fände es schön, wenn sich daran vielleicht ein bisschen was ändert. Aber.
So. Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns. Und zwar, ja, das war wieder mal, es war sehr geil mit dir, Matthias. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, mit dir über die Sim-Expo und alles zu reden. Und ich denke mal auf jeden Fall, dass wir dich wieder hören werden. Und hoffe, dass du da auch Lust dazu hast. Ja,
Wer weiß.
Ich werde dich anschreiben, mein Freund.
Mal schauen, ob ich dir antworte.
Ja, ich ja. Ich rufe dich an, ich habe deine Nummer, habe ich kein Problem mit. Leider weiß ich nicht mehr, wo du wohnst.
Ich wollte gerade sagen, du weißt aber nicht, wo mein Haus wohnt. Deswegen.
Ja, scheiße. Das lässt sich rausfinden. Das lässt sich irgendwie rausfinden.
Nee, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war auch ganz interessant zuzuhören oder hat zumindest auch zum Zuhören ein bisschen Laune gemacht. Und ich hoffe für diejenigen, die auf die Sim-Expo fahren, dass ihr ein ganz tolles Wochenende dort verbringen werdet. Ich bin auf jeden Fall neidisch. Und vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr alle dort.
Genau so ist es. Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr auch mal gern irgendwas schreiben. Gebt uns eine Bewertung oder so. Mir eine Bewertung. Uns. Doch, uns. Ich sag uns. Unsere Bewertung und dann, ja.
Ich bin nicht der neue Chris, ne? Nee,
aber du bist ja trotzdem, die Folge können sie ja bewerten, die uns trotzdem betrifft.
Ja, das stimmt.
So sehe ich das. Nee.
Sag mir mal auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervig meine Stimme ist. Das würde ich gerne wissen.
Genau, wie nervig ist Matthias' Stimme? Das würde ich wissen. 1 bis 10. 1 ist schrecklich. Nee, 1 ist gar nicht so schlimm und 10 ist total schrecklich. Und mit diesen quatschigen Worten, ich sag vielen Dank, Matthias, war geil. Und wir hören uns dann in 2 Wochen, vermutlich aber wieder am Sonntag dann. Hören uns dann wieder und ich freue mich. Macht's gut, bis dann.
Ciao, ciao.